Ganz herzlichen Dank für, ja, für diese Einführung in ein Thema, das eigentlich uns alle betrifft. Und wir haben schon ein erster Vortrag.
Ja, vielen Dank für deinen Vortrag. Diese beiden Thesen hatten ja beide mit zu tun, mit einfach das soziale Wertschätzung der zeitlichen Dimension, wenn ich richtig verstehe.
Ja.
Ich finde, das ist ja relativ schön gezeigt, dass das wirklich so ist. Und beispielsweise so, also es gibt einfach nur wahnsinnig viele empirische Belege, die man für deine These anführen könnte. Zum Beispiel jetzt in Italien die Debatten, die besonders stark sind. Die ganzen Hochschulabgänger, die bekommen alle keinen Jobs. Ja, das heißt, sie können eigentlich das, was sie sich erworben haben, mit Bourdieu könnte man sagen, dieses humane Kapital, das sie sich erworben haben, können die nicht mehr cashen, können die nicht mehr verwerten in ökonomisches Kapital. Das ist nur dieses Problem. Was ich mich jetzt frage und was ich dich fragen würde, ist einerseits, wie diese soziale Dimension zusammenhängt mit einer anderen wichtigen Frage in Bezug auf diese Anerkennungstheorie. Und das wäre eben diese Diskussionen oder diese Vorwürfe an Honneth, die immer wieder kamen, dass man sagt, Honneth, du kannst Anerkennung nicht als grundlegende Dimension oder als grundlegenden Baustein der Gesellschaft bauen, also das Fundament der Gesellschaft Anerkennung, weil Anerkennung ein knappes Gut ist. Und Honneth musste natürlich zeigen, dass Anerkennung kein knappes Gut ist, sonst funktioniert es nicht als Grundbaustein für Gesellschaftsbau. Und ich denke, das ist noch zusätzlich, ich denke, aus deiner Argumentation wird sich ein starkes Gegenargument auch gegen Honneth machen lassen, indem er sagt, was deine institutionelle Lebensforschung zeigt, dass Anerkennung knappes Gut ist, weil es kann ja nun mal nicht jeder im Lebenslauf stehen haben, 2 Jahre Auslandsaufenthalt, 20 mit dem Studium fertig und so weiter und so weiter. Oder wenn es jeder im Lebenslauf hat, dann ist es halt einfach auch nichts mehr wert. Mhm. Ja, also deswegen, Anerkennung ist ein knappes Gut. Also das ist die andere Frage, die ich hätte. Willst du das unterstützen, meine These, dass man aus den Lebenslaufdebatten sagen kann, Anerkennung ist ein knappes Gut? Und das Zweite, wie ich vorhin schon angesprochen habe, wie steht dieses, ob Anerkennung knappes Gut ist oder nicht, wie steht es zur Frage mit der zeitlichen Dimension? Also da wären ja verschiedene Relationen möglich. Mhm. Es wird ein knapperes Gut, es wird ein weniger knappes Gut, es bleibt immer gleich. Das wäre meine Doppelfrage eigentlich.
Ja, also ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass Anerkennung ein knappes Gut ist. Also vor allem in dem Sinne, ich glaube, dass auch Honneth so zugeben würde, beziehungsweise zugeben muss, dass soziale Wertschätzung ein knappes Gut ist. Also man kann natürlich sagen, die mütterliche Liebe ist in diesem Sinne vielleicht ein weniger knappes Gut, weil da müsste man sich dann sehr genau anschauen, wie das funktioniert. Man kann auch sagen, die rechtliche Anerkennung ist kein knappes Gut, weil die halt so universalistisch einfach ausgeteilt wird an jeden, der halt ein Mensch ist. Aber soziale Wertschätzung muss ja ein knappes Gut sein, weil sonst kann sie nicht differenzierend wirken. Sonst erfüllt sie ihre ureigenste Funktion, nämlich, dass ich mich unterscheide von jemand anderem. Und das ist in der Arbeitswelt zum Beispiel einfach auch diese Unterscheidung. Ich bekomme jetzt den Job und der andere nicht. Und sonst kann sie diese Funktion überhaupt nicht erfüllen. Wenn wir alle gleich viel Anerkennung und soziale Wertschätzung bekommen würden, beziehungsweise wenn sie eben nicht prinzipiell knapp wäre und sozusagen ein gutes, was aber auch nicht so zu verteilen ist, ist jetzt kein knappes Gut, von dem ich schauen muss, dass jeder sozusagen irgendwie ein kleines Häppchen bekommt. Also das kann ich ja, wenn ich der distributive Gerechtigkeit mir überlege, sozusagen Anerkennung, soziale Wertschätzung, ist ja in dem Sinne auch nichts, was ich überhaupt im Sinne eines Gesellschaftsvertrages einmal so verteilen kann. Weil es ja eben auf bestimmte Werte bezogen sein soll oder differenzierend wirken soll. Das heißt, manche Leute steigen einfach aus und kriegen gar keine soziale Wertschätzung. Und ich glaube, das größte Problem für Honneth ist das, dass er dann nicht zeigen kann, dass sozusagen das wieder vielleicht ungerecht ist. Also für Honneth muss man zum Beispiel sagen, Arbeitslose, naja gut, sie arbeiten nicht, das heißt, sie tragen nichts bei zu dieser Wertegemeinschaft und deswegen ist auch völlig zu Recht, dass sie keine soziale Wertschätzung dafür bekommen. Ich glaube, dass Honneth da ein massives Problem hat, dass er gegen diese Argumentation eigentlich nicht sagen kann. Und was die zeitliche Dimension betrifft, noch einmal, ich glaube, das ist sozusagen etwas, ohne das man soziale Wertschätzung überhaupt nicht verstehen kann. Wenn wir sozusagen soziale Wertschätzung nur so verstehen, ich tue etwas und bekomme dafür soziale Wertschätzung. Sondern, dass wir wirklich all sozusagen unsere Arbeitsgesellschaft so darauf ausgelegt ist, dass ich sozusagen einen Anfang und ein Ende habe, auch des Erwerbslebens, also man kennt diese ganzen Debatten über die Pensionsanfänge, Pensionseintrittsalter und so weiter, wo es ja eigentlich nur darum geht, sozusagen wann verteile ich sozusagen, wann kommen Leute in den Genuss der sozialen Wertschätzung vor Pension und wann kommen sie nicht, wie viel oder auch wie viel muss ich dafür vorher geleistet haben, wie hoch ist die Berechnungsgrundlage und so. Und wenn ich soziale Wertschätzung in diesem Sinne, und das geht ja mit Vosswinkel sehr viel besser als mit Honneth, soziale Wertschätzung ja auch materialisieren kann. Das heißt sozusagen, es ist eine Form der sozialen Wertschätzung, dass ich Pension bekomme. Die gibt mir die Gesellschaft. Das ist material, das ist sogar monetär. Und das kann man mit Vosswinkel, ansonsten wäre es für ihn nämlich auch nicht konzeptionalisierbar in der Industrie- und Arbeitssoziologie anwendbar. Dann sozusagen muss ich, dann glaube ich, geht man ganz weit über das hinaus, was der Honneth machen kann mit sozialer Wertschätzung. Wenn ich ihm zeigen kann, das ist auch sozusagen wirklich Geld, das verteilt wird, und wir wissen, Geld ist in sozusagen modernen Gesellschaften auch einfach sozusagen knapp, zumindest wenn es das Geld ist, was die sozialen Sicherungssysteme ausspucken sollen, ohne da jetzt drüber zu reden, dass man die Finanzierung verbessern kann. Ja, aber war das so ungefähr ein bisschen was
du ja, also ich hätte rausgelesen, nochmal ein Punkt, ja. Ich hätte rausgelesen, dass sich die zeitliche Dimension ändert nichts daran, dass Anerkennung knapp ist, gut ist.
Achso, nein, die ändert, ja, die ändert überhaupt nichts an. Nein, ich glaube, dass es das sogar noch schwieriger macht, ja. Weil ich ja zum Beispiel in Lebenslaufen oft es so habe, was mache ich denn, wenn sich die Lebenslaufregime plötzlich ändern und ich stecke auf halbem Weg drinnen in meinem Lebenslauf? Das macht es eigentlich sozusagen dann ja noch prekärer. Man kennt es jetzt gerade in der Krise, wo man viele Leute entlassen und man gedacht hat, ich werde nie entlassen. Sozusagen wirklich in den gut gefestigten, industrialisierten Bereichen auch drinnen. Und wo die Lebensläufe nicht mehr funktionieren. Und dann wird es noch umso knapper sozusagen. Dieses Gut, soziale Wertschätzung. Und ich glaube, dass wir gerade in so einer Phase uns befinden, gesellschaftlich, wo sozusagen genau dieser Umbruch stattfindet oder so ein Nebeneinander stattfindet. Und ich glaube, dass zum Beispiel mal die Universitäten da ja auch selbst ein perfektes Feld ist, um das zu exemplifizieren, was hier abgeht, was sich Leute auch an Lebensläufen zurecht sozusagen gebaut haben mit ihren 3, 4 Projekten, an denen sie mitgearbeitet haben, und dann wurde aber es nochmal verknappt und es funktioniert nicht mehr und sie kommen nicht mehr rein. Und jeder weiß, dass ein Wissenschaftler ab ca. 40 Jahre dessen Wiederbeschäftigungsfähigkeit außerhalb des wissenschaftlichen Bereichs ist geradezu gleich null, wenn er aus den Kultur- und Sozial- und Geisteswissenschaften kommt. Also gibt es auch Studien. Ja, aber noch andere Fragen.
Ich habe mindestens noch 3 Worte.
Ja.
Ja. Sollen wir die Fragen sammeln? Nein.
Also, ja, nein, ich werde mich ab jetzt kürzer halten.
Nein, bitte nicht,
Ja,
bitte.
Also, Herr Kopp, ja. Mir ist noch nicht ganz klar, dass halt Anerkennung oder soziale Wertschätzung ein knappes Gut sein soll, woran das vielleicht liegen könnte. Weil bei Honneth ist es ja zumindest so, dass das, was gesellschaftlichen Fortschritt ausmacht, halt eine Ausweitung der Anerkennung für plurale Lebensentwürfe oder für das, was Menschen dann halt tun, ist. Und was klar ist, was dann ja auch eben gerade die Grundlage für Gesellschaftspolitik auf der Basis von dem, was man mitmacht, ist zu sagen, naja, einige Leute kriegen offensichtlich keine soziale Wertschätzung oder Anerkennung für das, was sie tun, also ist eben was mit Gesellschaft falsch. Und dann ist die Idee, naja, Konsequenz ist halt, wir müssen eine normative Regulierung von zum Beispiel Werten durchführen, um sicherzustellen, dass die entsprechende soziale Wertschätzung stattfinden kann. Und dann ist mir nicht mehr ganz klar, was denn dann zumindest perspektivisch die Knappheit von Anerkennung ausmachen sollte. Also das ist mir noch nicht ganz klar.
Na, ich glaube, dass es hier einen internen Widerspruch gibt zwischen dem, was Honneth die Verrechtlichung nennt, weil ja der sozusagen Fortschritt ist ja, den er meint, ist ja nicht sozusagen im Sinne der sozialen Wertschätzung, sondern im Sinne der Verrechtlichung. Also es gibt für ihn, glaube ich, keinen Fortschritt in dem Sinne, dass man Gesellschaften dazu bringt, sozusagen Menschen, die zum Beispiel andere sexuelle Orientierung zu haben, ihnen sozusagen Wohlwollen entgegenzubringen, sondern es gibt nur den Fortschritt, sozusagen sie in die rechtliche Sphäre einzubeziehen. Weil ansonsten funktioniert sein ganzes System nicht. Das ist genauso wie er auch niemanden dazu bringen kann, seine eigenen Kinder zu lieben, selbst wenn er sagt, das ist notwendig für die Identitätsbildung. Und er hat auch überhaupt kein Instrument, um Leuten um daraus einen moralischen Strick zu drehen, wenn jemand sagt, ich mag den einfach nicht. Das geht nicht. Und so, da hat er kein Mittel. Darum kann er, darum redet er, wenn er über Fortschritt redet, und das ist, glaube ich, schon ziemlich eindeutig, wenn er auch überredet über die Ausbildung oder die Ausweitung sozialer Rechte, was ja für ihn so ein typisches Beispiel ist, wie sozusagen Anerkennung als moralischer Movens der gesellschaftlichen Entwicklung manifest wird, dann glaube ich, kann er das nur zeigen auf rechtlicher Ebene und nicht auf Ebene der sozialen Wertschätzung. Da gibt es meiner Meinung nach für ihn, und wenn er was anderes behauptet, es gibt so Tendenzen, dann glaube ich, da ist er einfach Unrecht und hat eine Theorie intern ein wahnsinniges Problem. Ausweiten kann ich nur die Rechte von Leuten, aber nicht, dass ich jemanden schätze dafür, was er tut. Das kann ich, das kann er ja von mir nicht verlangen, dass ich den schätze. Das ist ja unmöglich. Ich kann ja nicht zu mir sagen, schätze den, wenn ich sage, das interessiert mich einfach nicht.
Ja, ich meine, das ist ja Ergebnis von gesellschaftlichen Kämpfen.
Ja, gesellschaftliche Kämpfe drücken sich aus in der Verrechtlichung gesellschaftlicher Ansprüche letztlich.
Also ich meine, auch bei Anerkennung zum Beispiel von Homosexualität oder von Geschlechtsidentität und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen.
Er kann fordern, dass Leute nicht missachtet werden, aber dass sie nicht anerkannt werden, kann er nicht fordern. Ich kann ja sagen, jetzt drum ist ja diese Unterscheidung so wichtig. Er kann sagen, ich darf Homosexuelle nicht diskriminieren oder so. Und sogar das würde versuchen, rechtlich in den Griff zu bekommen. Aber er kann ja von niemandem fordern, dass sozusagen jemand sagt, das ist mir egal. Ich gebe dir dafür nichts, dafür, dass du so lebst. Das funktioniert einfach fundamental nicht. Und das funktioniert für ihn auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass er, soweit ich ihn gelesen habe, auch jemals so getan hätte, als wenn unsere Gesellschaft irgendwann mal dafür hinkommt, dass wir sozusagen, dass man Leuten wirklich in dem Sinne Wertschätzung entgegenbringt, indem man sagt, das ist gut, was du machst. Er kann nur fordern, dass man sozusagen, dass das vielleicht mal rechtlich anerkannt wird, dass man dafür nicht missachtet wird. Aber die Kategorie der Nicht-Anerkennung.
Die Ebene der Solidarität ist ja dadurch bestimmt, dass sie nicht eine rechtliche Ebene ist, sondern eine andere, die halt über ökonomische Sachen wie zum Beispiel Lohnhöhe bestimmt sein kann. Und die Lohnhöhe ist nicht alleine Ausdruck von rechtlichen Regelungen, sondern, und das finde ich, wenn man bei ihm kritisieren, ist über Markt geregelt, wo er dann sagen würde, naja, der Markt erzeugt dann halt irgendwie vielleicht korrekte Anerkennung.
Ja, der erzeugt sie eben nicht gerade, deswegen muss es ja verrechtlicht werden. Deswegen haben wir ja Tarifpolitik und nicht sozusagen den Kampf des Einzelnen um sein Gehalt.
Ja.
Also das ist, glaube ich, schon theorieintern bei Hamlet so, dass er da auf die rechtliche sozusagen Ebene abstellen muss, gerade im Leistungsentgelt.
Also das hatte ich ihn halt auch mal gefragt, ja. Da hat er dann auch gesagt, ja, im Endeffekt, wenn seine Theorie konsequent wäre, müsste er sagen, Solidarität weg und wir machen es rein über Recht irgendwie, aber da hat er ganz explizit gesagt, nee. Also, ich glaube, es stimmt halt auch nicht, weil dann die Solidarität eben wegkommt.
Ich glaube ja eh, dass er sie drinnen haben will, nur ich glaube nicht, dass man die Solidarität sozusagen einfordern kann in dem Sinne. Das geht halt nicht. Solidarität ist nichts, was vorgeschrieben werden kann. Auch nicht für Hornet. Aber das muss man, Hornet, ich will Hornet auch nicht verteidigen. Meiner Meinung nach geht es nicht. Wenn er was anderes behauptet, hat er meiner Meinung nach Unrecht. Um es mir so einfach zu sagen. Aber ich glaube, es waren noch zwei.
Ja, leider ist doch die Zeit auf dem
Karte. Ach so.
Wir haben noch. Ja. Können wir die Fragen vielleicht sammeln und wir schauen weiter von den Fragen? Bitte. Das ist auch gar keine so starke Frage. Wahrscheinlich die gleiche Frage, die du auch hast, ja. Nämlich, wenn man zurückgeht auf Hegel, ja, auf den der Hornet aufbaut, dann steckt da genau dieses Dilemma drin, das wir heute feststellen, nämlich, dass man, also dieser Kampf um Anerkennung, ja, ist ja bei Hegel in dem Bewusstseinskapitel angesiedelt und da geht es halt darum, dass der Knecht sich erstmal arbeiten muss, vom Herrn anerkannt zu werden. Das heißt, wenn er sozusagen so weit ist, dass er von dem Herrn als gleich angesehen wird, dann kommt dann, also in Hegels Theorie, dann kommt dann das allgemeine Selbstbewusstsein. Aber was wichtig ist zu sehen, ist, dass es darum Gleichheit geht. Ja? Der Herr würde den anderen nicht anerkennen, wenn er nicht irgendwie da die gleiche Ebene geschaffen hat. Und das ist ein Dilemma. Und dann ist der zweite Punkt, dass sozusagen der Einzelne, also in Hegels Theorie, verstehen muss, dass er fürs Ganze da ist. Er muss diese vernünftige Einsicht haben, dann würde er am ehesten sich für eine geistige Befriedigung bekommen und muss sich einordnen. Und jetzt haben wir da das Problem, dass einerseits die Leute oder die Gruppen, die nicht drin sind im System, ja, immer nicht gesehen werden, ignoriert werden und die sich hocharbeiten müssen. Ja, dann könnte man auch diese Diskussion der Homosexuellen, zum Beispiel Interpretierung der Behinderten, ja, die ja eigentlich nicht von Grund auf schon mal nicht gleich sind, aber die erstmal sich erarbeiten müssen, von den anderen gesehen zu werden. Und auf der anderen Seite die Leute, die drin sind im System, die aber eigentlich sozusagen nach, fürs Ganze schauen müssen, nach oben schauen müssen, um da weiterzukommen und nicht zurück. Ja? Und da ist insofern ein Problem, weil die, die im System drin sind, je höher die Position ist, desto mehr Verantwortung haben sie ja für das Untere. Ja? Aber eigentlich arbeiten sie für das, weiter, selber weiter hochzukommen. Und da, glaube ich, kann man so eine, kann man schon sehen, dass es in die Individualisierung reingehen muss. Ja, es sei denn, wir sind alle vernünftige Menschen und arbeiten immer nur fürs Ganze, aber da muss wahrscheinlich der Einzelne auch genug zurückbekommen vom Ganzen. Und ich könnte jetzt vermuten, dass es das Problem ist, das du hier gezeigt hast, ja, dieser institutionalisierte Lebenslauf und dann der individualisierte Lebenslauf, und dann sagst du, naja, da kommt erst noch ein bisschen die Zeit mit rein, und dadurch bringst du da, dadurch brichst du schon ein bisschen auf, ja, und ich sagst du, naja, so ganz ist das System gar nicht, sondern da gibt es ja sozusagen noch viele Unabdingbarkeiten und Verschiedenheiten innen drin, ja, man ist ja nicht nur für das System da zum Beispiel. Jetzt ist meine Frage ist, also auch meine eigene Frage, so, wo führt es denn hin? Ja? Also das eine, man könnte sagen, dann gehen wir jetzt in Liberalismus und wir fokussieren auf die individuelle Freiheit, ja? Oder wir versuchen den Sozialstaat zu halten und sagen, naja, so, also in Solidarität zum Beispiel finden wir ja doch noch wichtig. Also ich glaube, das ist halt sozusagen das Grundproblem, und wir stecken eben da in der Mitte, und jetzt ist die Frage, wo geht's hin? Halten wir fest oder machen wir was ganz anderes oder so? Ja, so wäre jetzt mein Kommentar.
Also, ja, ganz klar, also wo es hingeht, ist natürlich eine empirische Frage. Also das ist jetzt, also sozusagen, die ist jetzt,
was will man
keine kennen. Ja, das ist das andere, was will man, wo geht's hin? Schon wo es hingeht, weiß man nicht so genau, weil es sehr viele widerstreitende Tendenzen gibt, die sozusagen auch sektorial sehr unterschieden sind, einfach wenn man sich die Industrie soziologisch anschaut. Dienstleistungsbereich geht ganz wohin anders hin als die, sozusagen, als die Schwerindustrie, oder zum Beispiel auch die Bekleidungsindustrie geht ein bisschen woanders hin als die Automobilindustrie, auch was Leistungsentgelte und so weiter angeht. Aber wo man hin will, ich glaube, die große Gefahr ist eben genau die, und ich glaube, da ist dann schon sozusagen die normative Aufgabe, und wo man, glaube ich, schon mit Honneth ein bisschen was sozusagen machen kann, ist, dass man sozusagen eben genau daran hin muss, dass wir eine Verrechtlichung eigentlich brauchen. Und dass wir das, was jetzt, glaube ich, so problematisch ist, ist die Entrechtlichung, beziehungsweise ganz konkretes Beispiel, ein sehr großes Problem in der, zum Beispiel beim, ist dieses Leistungsentgelt. Also sozusagen die Koppelung von Entgelt nicht mehr an Anwesenheit, sondern an Leistung. Sozusagen an Kennzahlen, um das aus dem Banking mal zu machen. Und das funktioniert deswegen so gut, weil wir eine Verbetrieblichung der Tarifverträge haben oder der Tarifpolitik in Deutschland und Österreich genauso. Das heißt, es werden immer mehr sozusagen Tarife nicht flächenmäßig ausgehandelt, sondern im Betrieb selber sozusagen, wo die Position eine sehr viel schwächere ist der Angestellten. Und ich glaube, dass das sozusagen ein Schritt in eine ganz falsche Richtung ist, sozusagen der auch oft sozusagen argumentiert wird mit dieser Individualisierung. Sozusagen jeder kann sich selber ausmachen, was für ein betriebliches Arrangement er haben will. Ich glaube, man muss schon eigentlich schauen, dass sozusagen die Verrechtlichung sehr stark ist, aber innerhalb dieser Verrechtlichung sozusagen so viel Freiräume wie möglich sind für die Arbeiterin oder die Angestellte. Also um es jetzt einmal nur aus der Perspektive sozusagen der Erwerbsarbeit zu sagen. Bei Arbeitslosen hat man ein ganz anderes Problem wieder. Wie hoch müssen zum Beispiel Mindestsicherungssysteme und so weiter, wie hoch muss das sein, wie viel müssen wir bekommen, was kann ich von denen dafür verlangen und so. Wie kann ich da in Freiräume reinbringen? Und ich glaube, dass das schon sozusagen abzuschließen, das ist, wo jetzt aktuell eben gerade eine normative Theorie eigentlich ihre genuine Aufgabe hat. Dass das sozusagen wirklich handfeste Entwicklungen sind, die einfach auch stattfinden, die reflektiert gehören und nicht nur sozusagen empirisch aufgezeichnet, sondern auch normativ eingeordnet werden müssen in ihre Zusammenhänge. Was stecken da auch für Begriffe oder Konzepte dahinter, für zum Beispiel hinter dieser unsäglichen Flexicurity-Strategie der Europäischen Union, die sozusagen ja versucht, eigentlich beide Dinge auszugleichen, aber letztlich sehr stark in Richtung Individualisierung der Verhältnisse geht und so. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so ein bisschen die Antwort war. Vielleicht.
Eigentlich kurz. Ich hatte während Ihres Vortrags den Eindruck, dass die Begriffe, mit denen Sie operieren, nicht ganz tauglich sind, um das Problem zu lösen, das Sie dargestellt haben. Und zwar, dass besser tauglich wäre der Begriff des institutionalisierten Lebenslaufs verstanden als die Textform Lebenslauf. Ja, weil wir schreiben alle Lebensläufe und da schreibe ich jetzt auch als Philosoph nicht hinein, was mich wirklich philosophisch weitergebracht hat oder was wirklich meine Leistungen waren, sondern da schreibe ich irgend so einen Unsinn wie Diplomarbeit, Dissertation, ja, was nichts mit mir zu tun hat. Und eigentlich, je komplexer die Situation wird und je individualisierter die Lebensläufe werden, desto wichtiger ist der institutionalisierte Lebenslauf im Sinne der Textform. Nicht? Weil vorher brauchte ich ihn ja 30 Jahre lang nicht, sobald ich eine Anstellung hatte. Und damit könnte man sehr gut darstellen, dass die neue Form der Arbeitswelt eigentlich nichts Individuelles an sich hat. Nicht?
Ja, also der Einwand, sozusagen, ich habe den Begriff des institutionalisierten Lebenslaufs einfach mal aus der Debatte herausgenommen, weil er eben sozusagen so in der Soziologie steht und ich sehr interessant finde, es vor allem eigentlich dafür, da verschiedene Lebenslaufregime unterscheidbar zu machen. Aber dass diese Individualisierung zugleich sehr stark wieder reglementiert wird, das finde ich auch ganz spannend, dazu bin ich nicht gekommen, wie zum Beispiel dieser Zwang zur Selbstdarstellung, der Zwang zur Individualität, der sozusagen auch darin aufsteckt, in dieser berühmten Seite 3, die in Bewerbung schreiben jetzt, aus den USA kommt, sozusagen, wo ich dann reinschreiben muss, ich gehe gerne fischen, obwohl ich eigentlich mich bewerbe als Universitätsassistent, wo, weil das dann vielleicht bei dem Professor gut ankommt, der hat doch noch andere Hobbys und ist sozial engagiert worden. Also Individualisierung meint in dem Sinne natürlich nicht das Aufbrechen. Darum ist der individualisierte Lebenslauf in dem Sinne eine Form eines anders institutionalisierten Lebenslaufes wieder. Das heißt, es sind auch Lebenslaufregime, die ich beschreiben kann als individualisiert, um sozusagen das so mal abzuschließen. Aber ich glaube, jetzt gehen wir in die Mittagspause. Und ich bedanke mich nochmal.
Aber wir können natürlich die Diskussion auch abschließen. Ja. Herzlichen Dank für die Kommentare. Thank you.